Heute zu Gast ein Mann mit sehr bewegtem Digital-Lebenslauf, derzeit CEO des Steuerunicorns Taxfix, Martin Ott.
Aber die Vision dahinter ist ja zu sagen, okay, wie können wir dieses komplexe Thema Steuern nehmen, das runterdampfen und den Menschen das Geld zurückholen zu helfen, was ihnen zusteht und aber langfristig dadurch denen, mit denen sonst auch kein anderes Fintech eigentlich redet, finanzielle Teilhabe zu geben. Das heißt, dann zu schauen, okay, was machst du denn mit dem Geld? Du kannst jetzt natürlich das nehmen, um die Rechnung zu bezahlen in der aktuellen Phase. Oder aber auch, und das ist die Perspektive, dann zu sagen, okay, vielleicht ist das auch der erste Schritt, um die Steuerrückerstattung zu nehmen und die mal anzulegen, um diese Rentenlücke zu schließen.
Let's go! Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast. Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem aber selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir also dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis. Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Martin Ott ist eines der ganz wenigen Exemplare, wo man in Deutschland sagen kann, okay, mein Lebenslauf, meine Arbeitszeit ist quasi mein Venture Capital und er hat dann richtig, richtig große Investments gemacht und Treffer gelandet. Zum Beispiel war einer der ganz frühen Menschen bei Yamba, also dem ganz frühen Samba-Startup. Da war er auf C-Level unterwegs, hat Yamba mit aufgebaut. Dann war er bei Skrill oder damals Moneybookers, einem der allerersten Erfolgs-Fintechs aus England oder Deutschland, so eine Mischung, sehr groß geworden, haben wir darüber gesprochen. Dann ist er gewechselt zu Facebook, als sie gerade an die Börse gegangen sind, also auch ganz frühe Zeit wurde er Europachef. Und dann hat er sich einmal vertan, glaube ich, haben wir auch darüber gesprochen, als er dann zu WeWork gegangen ist. Ich glaube, die Entscheidung würde er heute nicht mehr so treffen. Am Ende ist es wieder Venture Capital, mal ist auch das falsche Investment. Hauptsache man trifft danach wieder ein vernünftiges Investment und das ist wahrscheinlich jetzt Taxfix. Da ist er jetzt auch noch relativ früh an Bord gekommen. Mittlerweile aber auch die Firma, ein Unicorn, könnte halt noch viel größer werden. Was machen die? Die sparen uns allen Geld, indem man einfach mit Taxfix die Steuer machen lässt oder unsere Steuern machen lässt und denen dafür einfach eine Fixgebühr bezahlt. So eine Art digitaler Steuerberater. Was es genau ist, warum das nun so viel wert ist und so viel Traktion hat gerade, das erklärt der Kollege Ott natürlich ein bisschen intensiver. Aber wir haben über seinen ganzen Lebenslauf gesprochen. Vielleicht inspirierend für Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, okay, ich bin eigentlich gar nicht so die Gründerpersönlichkeit, aber ich hätte auch Bock, natürlich Karriere zu machen, früh dabei zu sein, irgendwo Wachstum mitzunehmen. Der Martin ist diesbezüglich wahrscheinlich einer der besten Menschen, die man in Deutschland finden kann. Und deswegen direkt rein ins Gespräch. Auf geht's!
Moin Martin.
Freue mich sehr, wieder hier zu sein. Moin.
Wir müssen ja bei dir eigentlich ganz vorne ausholen, weil du warst ganz lange bekannt als Europachef von Facebook, hast das ganz früh irgendwie hier in Europa mit aufgebaut, in Deutschland vor allen Dingen auch. Aber noch davor hast du ja auch schon für charismatische Unternehmer gearbeitet. Irgendwie zieht sich so ein bisschen bei dir durch die Vita. Damals, ich will jetzt mal ganz vorne anfangen, mit Yamba, ne? Also für die Samba-Brüder gearbeitet. Dann, ich glaube, Mark Zuckerberg als mehr oder weniger Chef. Dann warst du eine Weile bei WeWork. Jetzt Taxfix. Also diese Gründer auch so speziell, muss ich mal erzählen. Aber erzähl mal selber in eigenen Worten. Du hast jetzt schon ein bisschen was auf dem Kerbholz sozusagen. Erzähl mal von Anfang an.
Also mich haben immer generell natürlich in der Tech-Szene oder so technologiegetriebene Unternehmen fand ich immer extrem spannend, die einfach die bestehenden Strukturen hinterfragen. Ja, Disruption. Das erste Startup, was ich nämlich gemacht habe, war, da habe ich mein Studium an der WU abgebrochen, einen Businessplan geschrieben, bin nach Japan geflogen, um dort eine Firma zu gründen. Das war um die Jahrtausendwende, die so Consumer Reviews macht für japanische Produkte und Plattformen. Und, okay. Und das war dann zu einer Zeit, wo sich dann rausstellte, aber das irgendwie vom Geschäftsmodell sah alles ganz toll aus, auch der Businessplan und so. Dann war die erste Internetbubble, die geplatzt ist. Das sozusagen die Monetarisierung von Bannerplätzen auf dem Handy war noch ein bisschen früh dafür. Und dann bin ich zurück nach Deutschland, habe meinen Abschluss gemacht. Also Mama war happy. Und dann war das Ziel ja damals ursprünglich mit Yammer, das mobile Internet nach Europa zu bringen. So, und stellte sich dann raus, also hast du ja selbst gesagt, Olli Sammer, ich war also nicht Gründer, ich war dann COO. Und stellte sich dann raus, dass die Leute noch nicht hier in Europa auf diesem Schwarz-Weiß-Handy WAP surfen wollten, sondern eher, weiß ich nicht, Handyspiele, Crazy Frog, den runterladen wollten. Das so.
Aber war eine erfolgreiche Phase trotzdem, oder?
Ja, war also, sind ja sehr gut gewachsen, sind in der Phase, sozusagen habe ich auch viel gelernt, was jetzt für Taxfix relevant ist, gerade so die Internationalisierung. Wir sind ja sehr stark ins Ausland da expandiert, in alle Herren Länder. Danach bin ich nach London gezogen, um in dem Markt, das war damals dieser Money Remittance Markt, also so Geldüberweisung von London nach Polen, nach Afrika, da gab es so die Western Union MoneyGram, die haben irgendwie, wenn du 100 Pfund verschicken wolltest, haben dann irgendwie 15 Pfund genommen oder so, und wir haben gesagt, mit so einem Digital Wallet, war noch zu frühen Zeiten, das geht auch für 50 Cent, und haben dann mit Skrill, ist später Moneybookers, dann so ein, sag mal, das erste oder eines der ersten Fintech-Unicorns, würde das heute sagen. Damals sagte man noch nicht Fintech dazu.
Also was heute so ein TransferWise macht, vergleichbar?
Genau, richtig. Das war noch vor TransferWise, vor Wise. Und hatten dann damals 30 Millionen Digital Wallets. Und haben darüber dann sozusagen diesen P2P-Transfermarkt gemacht. Haben auch dann im Bereich, das war auch so dann fing, so es war noch so vor Adyen, Stripe ging gerade so los, also diese ganze Payment Aggregation.
Da hat man ja wirklich jetzt die Welt ein bisschen besser gemacht. Ich finde, bei Yamba kann man darüber diskutieren, ob man da die Welt besser macht, aber bei, sagen wir mal, bei Moneybookers oder bei TransferWise, da finde ich, Leuten, die ohnehin häufig ja wenig Geld haben, die dann häufig das Geld in ihre Heimatländer zurücküberweisen, das zu erleichtern und da irgendwie die Gebühren rauszunehmen, ist eigentlich schon eine ganz coole Sache.
Das hat mich auch bei Taxfix fasziniert. Ne? Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich mich mal so für Steuern begeistern kann und dann jetzt bei Taxfix das mache. Aber was mir auch nicht klar war, ist, wie viele Menschen einfach, weil das Thema so komplex ist und mit Angst behaftet, im Zweifel gar keine Steuererklärung abgeben und dann im Schnitt über 1.000 Euro allein in Deutschland beim Fiskus lassen. Geld, das ihnen zusteht. Und das ist schon was.
Da müssen wir auf jeden Fall darüber sprechen, was ihr dagegen tut oder wie man da versucht, irgendwie den Menschen zu helfen. aber du warst dann sozusagen aus London rauskommen von Moneybookers, bist du dann tatsächlich zu Facebook.
Genau, richtig.
Das war dann eine ganz frühe Phase bei Facebook.
Ja, das war, ich sag mal so, es war Startup vielleicht nicht mehr, aber Scale-Up. Das war so um die Zeit des IPOs rum. Da gab es hier in Deutschland noch StudiVZ war der größte Wettbewerber zu diesen Zeiten und habe dann dort viele Jahre, 7 Jahre war ich dann da in verschiedenen Funktionen und verschiedene Länder, Regionen mit aufgebaut. Dann kam Instagram natürlich dazu und WhatsApp.
Du warst
dann
noch pre-IPO, bist du da an Bord gekommen?
Genau.
Mhm. Das heißt, war für dich wahrscheinlich auch eine ganz lukrative Zeit.
Ich sag mal so, es war letztendlich, wenn du dir anschaust, also ich habe Facebook angefangen zu reden, es war noch 2011. Ich bin dann kurz, mein erster Arbeitstag war ein paar Wochen nach dem IPO, aber und in der ersten Phase war überhaupt damals die Frage, wie sieht so ein Geschäftsmodell aus, kann das überhaupt funktionieren, haben ja dann bewiesen, dass das auch skalieren kann. Und das war dann ja auch meine Rolle, ne? Also dann auch wieder diese Internationalisierung voranzutreiben, waren in Afrika, habe ich zeitweise Afrika gemacht, da hatten wir 100 Millionen Leute auf der Plattform bei Facebook, aber noch kein Büro, also auf dem Kontinent und so. Also das war so viel Aufbauarbeit.
Was ist deine beste Mark Zuckerberg-Anekdote?
Die beste Mark Zuckerberg-Anekdote? Ich habe jetzt keine spezielle Anekdote, aber ich kann nur sagen, ich fand ihn immer enorm beeindruckend, weil er sehr, sehr reflektiert ist. Das, was man jetzt vielleicht aus dem äußeren Bild so gar nicht denkt, aber sehr, sehr wirklich reflektiert. Super smart natürlich, enorm smart. War ja, also ich war sehr, sehr oft drüben in Menlo Park, aber er war ja auch ein paar Mal hier, ja. Hier in Deutschland und wir haben so, weiß noch, wir haben so ein Town Hall mal gemacht und so, waren ein paar ganz lustige Sachen. Aber es ja, ist schon eine ganze Weile her, aber war eine sehr, sehr spannende Zeit, habe extrem viel gelernt.
Und dann noch der Vorstecker, gibt es auch noch eine Olli Semper-Anekdote?
Ich weiß auch keine spezielle Olli Semper-Anekdote, aber das auch, ich sag mal so, was, was ich da sicherlich gelernt habe in der frühen Phase, war auch das ganze Thema Fokus, Execution, wie baut man schnell auf und skaliert und so. Sag mal so im Vergleich, das, was jetzt auch mein Fokus ist und ganz, ganz anders, wesentlich nachhaltiger auch wirklich zu schauen, ganze Thema Mitarbeiter, Entwicklung, wie schaust du auf, sag mal so auch bei Taxfix, die Kultur ist so ausgerichtet, du sagst, ey, das größte Asset sind deine Leute, die Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten. Und die willst du natürlich befähigen, willst in die investieren, willst schauen, dass du ein Umfeld schaffst, wo die nicht nur produktiv sind, sondern auch nachhaltig happy und nicht woanders hingehen und so. Und das ist schon was mich rumtreibt.
Dann lass noch einmal ganz kurz, auch natürlich der Vollständigkeit halber, die WeWork-Station besprechen. Das erschien erstmal natürlich total nachvollziehbar. Okay, nach all den Jahren Facebook geht jetzt jemand zu WeWork. Und das war damals ja auch so, wenn man von außen drauf schaute, das große Ding ist, die schossen überall aus dem Boden. Und dann ist es auf einmal so ganz anders implodiert, als man dachte.
Also war auch wieder eine ich sag mal so eine Industrie, für mich Immobilien, Real Estate kannte ich nicht, die auch in der Phase noch so funktioniert hat wie noch vor vielen Jahrzehnten und das ganze Thema dort Flex reinzubringen und zu schauen, wie schafft man das, fand ich enorm spannend. Ich kam dann zu einer Zeit, ich weiß nicht, ob du We Crashed gesehen hast hier auf Apple TV, ich kam dann eher so zu den, sag mal so, zu den letzten Episoden hin, dann so, wo die Party vorbei war und dann war es eigentlich eher ein großes Restrukturierungsthema.
Was war nicht, also als du unterschrieben hast, war wahrscheinlich noch die Party dann nicht vorbei und dann bist du auf den Morgen gekommen, dann war aber alles ganz anders.
Genau, also es war sozusagen die Phase vor dem IPO-Vorbereitung zu gucken, aber das Ziel war auch damals schon zu gucken, wie setzt man saubere Strukturen auf, dass das nachhaltig ist, dass man die Prozesse aufsetzt. Dann hat der Börsengang da nicht geklappt, dann, ich sag mal so, die, wenn man sich so die letzten zwei Episoden anguckt, We Crash, so, das habe ich in diese Phase da mitgemacht, und dann zu gucken, wie.
Hast du den Machen dann gedacht,
wie Mensch, du danach halt ich?
Hast du da, würdest du sagen, bei dir selber die gezweifelt, wie konnte ich das von außen, ich meine, du hast dich ja bewusst entschieden, da hinzugehen, nicht sehen, dass das so enden würde, weil es war ja dann, ne, oder sagst du, nee, das hätte man nicht sehen können, weil dir wurde der, sozusagen der Vertrag angeboten zu einer Zeit, wo man glauben musste, das läuft super. Haben ja auch viele Investoren geglaubt.
Na, ich glaube auch weiterhin generell an das Produkt, was ich vorher gesehen und auch selbst gelebt habe und auch an den Markt, glaube ich auch wirklich dran. Dann ist die Frage, wie bist du da langfristig erfolgreich und wie schaffst du es, dass es wirklich nachhaltig ist und auch eine nachhaltige Unternehmenskultur. Deshalb das war auch für mich die Lernkurve. Ich hatte halt keine Ahnung von, also nicht nur Immobilien, ich hatte dann plötzlich hunderte Leute in Bautrupps, die sozusagen Gebäude aus. Community kannte ich vorher nur digital. Das war plötzlich dann im physischen Bereich, wo jemand am Bierhahn auch stand und so. Das war also für mich auf alle Fälle enorme auch eine Erfahrung in Bereichen, die ich vorher so nicht hatte und eine starke Lernkurve.
Aber immer hast du gesagt, okay, ich muss hier raus. Also das bringt jetzt nichts.
Nee, das nicht. War für mich ganz klar die Aufgabe zu gucken, wie schaffst du, dass das nachhaltig auf, auch nachhaltig auf, ich sag mal so, gesunde Füße gestellt wird. Und hatte dann diese Restrukturierung. Die habe ich dann abgeschlossen und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich wieder was Neues.
Okay. Und wie passiert das immer, dass du sozusagen wechselst? Also jetzt auch zu Taxfix, ist ja der nächste Wechsel, der dann gekommen ist. Dazwischen war, glaube ich, eine Weile eine Pause. Mhm. Aber wie kommen solche Wechsel? Also ist es dann irgendwann, dass du da dein sozusagen Headhunter hast, der dich immer anspricht, Personalberater, der schon immer deine WhatsApp sozusagen bereit hat und sagt, okay, hier ist was Neues? Oder guckst du dich um und sagst, da hätte ich mir Bock drauf? Oder wie läuft das?
Vor Taxfix habe ich wirklich eine ganze Zeit verbracht mit vielen Leuten gesprochen, auch vielen gemeinsamen Bekannten in der Industrie geguckt, überlegt, was Eigenes zu gründen und mir also so viele Themen selbst angeschaut und dann kam ich aber sozusagen an die Taxfix-Gründer, zwei Schweizer, Mathis und Lino, brauchen wahrscheinlich zwei Schweizer, die nach Deutschland kommen, um sozusagen das deutsche Steuersystem zu fixen. Und mit denen habe ich echt viel Zeit verbracht, weil mein erster Gedanke war, Steuern will ich jetzt wirklich die nächsten Jahre, zwei, vier Jahrzehnte wirklich mit diesem Thema Steuern verbringen. Und ich hatte früher, ich habe auch überlegt, wo kommt das her, meine Mutter war immer nach Weihnachten auch schon vorher irgendwie total gestresst und hat irgendwie deine ganzen Wohnungen, Papiere verteilt und geguckt und sagt, sie muss ihre Steuer machen. Und so bis zu dem Punkt, dass sie dann irgendwie Silvester mit diesem Packen Papieren dann noch zum Finanzamt rannte, um das einzupacken. Und ich dachte viele Jahre lang, dass diese Steuerdeadline in Deutschland der 31.12. ist. Das ist aber sozusagen diese Late-Filing, also für die, die irgendwie Jahre vorher nicht abgegeben haben.
Okay.
Und deshalb war das so, so geht's vielen, so eher mit dem Thema, ach, Stress und Ohrweier und Angst behaftet. Und erst jetzt dann wirklich mal das hinterfragt habe, wenn es mir schon so geht, ne? Wie geht es vielen anderen? Habe viel Zeit verbracht, auch mit den beiden, um zu gucken, was ist das Potenzial, ist das Richtige, was ist für eine Unternehmenskultur, und war dann mega begeistert. Und jetzt irgendwie nach mittlerweile über einem Jahr her, jetzt bin gut über ein Jahr dabei.
Die Firma ist noch gar nicht so alt, ne?
Die ist jetzt 6 Jahre alt sind wir jetzt. Hm?
Und wie kamen die beiden dazu, das zu machen? Das sind ja auch noch recht junge Typen, ne?
Genau, die haben, die sind nach Deutschland gezogen, hatten vorher auch schon ein anderes Startup gekümmert. Also glaube ich, auch ein Auge, wirklich beide wirklich genial für wirklich komplexe Themen und die simpel runterzudampfen. Und das ist auch das, was uns heute ausmacht, ne? Wirklich zu schauen, wie schaffst du so ein Thema Steuern, ne? Das ist diese alte Steuerwelt, ist ja, du musst irgendwie Formulare über Formulare ausfahren in der Sprache, das lernst du ja nicht in der Schule, ja? Also es bringt dir ja keiner bei, wie führst du deine Steuererklärung aus? Dieses Beamtendeutsch, was heißt das eigentlich und so? Und dann gibt es ganz viele, die einfach sagen, oh weia, ich weiß nicht, wie ich es mache, und geben es irgendwie einem Steuerberater, die dies leisten können. Und aber ganz, ganz viele, in Deutschland über 10 Millionen Leute, die einfach sagen, sie geben es gar nicht ab und lassen damit über 10 Milliarden beim Fiskus liegen. Und die Grundidee dann von Taxix war, wie schafft man es, dass man den Menschen, die sonst eigentlich keinen Zugang haben, auch zu diesem Finanzsystem, ne? Das Steuern ist ja so ein erster Schritt, dann Finanzen ist das nächste komplexe Thema, auch was wir angehen wollen. Wie schafft man dort, diesen Menschen es einfach und zugänglich zu machen? Und die Lösung damals war eine App mit einem einfachen Dialogsystem, so stellen ein paar Fragen aus irgendwie einem Katalog von über 3000 möglichen Fragen, dampfen wir das runter und es sind wie ein Dialogsystem, als ob dich dein Steuerberater was fragen würde, zum Teil Ja-Nein-Fragen, da musst du was eingeben, machst ein Foto von deiner Lohnsteuererklärung und dann siehst du, wie was deine Steuerrückerstattung ist und kannst dann entscheiden, okay, gibst du jetzt ab oder nicht.
Und das Geschäftsmodell ist dann so, also ihr ermöglicht das den Leuten, die ja sonst keine Steuererklärung abgeben, dass sie einen abgeben, dann bekommen sie ihre Steuererstattung und ihr bekommt einen Teil davon als Provision sozusagen von der Erstattung dann selber.
Nee, bei uns ist es so, beantwortest die Fragen, dann rechnen wir deine Steuerrückerstattung aus und wenn du dann sagst, du möchtest sie abgeben, kostet sich einmalig 39,99
mit der App. Ah, okay. Das heißt, ihr habt einen Flatpreis, genau. Egal was ihr den Leuten da zurückholt, das ist immer das Gleiche. Warum so und nicht sozusagen beteiligt an der Erstattung?
Es ist für gerade für viele Menschen diese, ich sag mal so, diese Klarheit auch zu wissen, auch ich sag mal so von dem Preispunkt, ne? Wenn du dir überlegst, wie viele Menschen heute auch diese Steuererstattung, es ist auch in der heutigen Zeit ja ein, ich sag mal so, ja, weißt du, also in OECD habe ich gerade gelesen, über 55% der Menschen in OECD, das sind die reichen Länder, haben weniger als ein Monatsgehalt irgendwie Rücklage sozusagen auf dem Konto. Ne? So, also das heißt, dass diese 1.000 Euro Steuerrückerstattung ist natürlich ein enormer Beitrag zu den persönlichen Finanzen, auch gerade für die vielen, die sonst nicht Steuererklärung abgeben, nicht die, ich sag mal, Wohlhabenden, ne, die diesen Steuerberater leisten können und immer schon das Maximum rausholen. Und da war einfach die Frage, wie schaffst du das wirklich einfach und transparent?
Also 39 Euro müssen sie trotzdem bezahlen, auch wenn sie keine Erstattung bekommen?
Nee, das nicht. Also sie können sich ja dann sagen, du siehst, was du für eine Steuerrückerstattung bekommst, wir rechnen das aus. Und dann kannst du dich entscheiden, möchtest du es abgeben oder nicht. Und es gibt einige, die müssen Steuererklärung abgeben. Ne? Also können auch sagen, ich mache das jetzt mit Elster und gehe da durch die ganzen Formulare durch und so und fuchs mich da richtig rein, gibt es ja auch sehr viele. Es gibt aber auch viele, die müssen es nicht abgeben.
Aber ihr seid für beide da, also ihr seid nicht nur
genau.
Für die, ihr seid
wir sind, der... Wir sind für beide da, für die es abgeben müssen, ne? Und das sind halt Leute, die auch Lohnersatzleistung bekommen haben, Kurzarbeiter, auch Rentner müssen es machen. Wenn man irgendwie bestimmte Erträge hat, sozusagen zusätzlich zum normalen Einkommen. Und dann gibt es aber den normalen Arbeitnehmer, der es eigentlich nicht abgeben müsste, der aber ganz, ganz viele Möglichkeiten hat, Sachen abzusetzen, von denen viele gar nicht wissen. Also das ist, geht los mit jetzt, keine Ahnung, so einer Werbungskostenpauschale. Jeder kann so haushaltsnahe Dienstleistungen absetzen. Das ist, wenn du auch bei deinem Vermieter kriegst du dann so eine extra Abrechnung und siehst, was sind die Handwerkerleistungen auch da drauf. Alleinerziehende können besondere Pauschalbeträge sozusagen absetzen. Oder wir haben Väter und Mütter, die zum ersten Mal sich Kinderbetreuungsgeld zurückholen, bis zu 4.000 Euro. Und so gibt es eine ganze Reihe an Sachen. Homeoffice-Pauschale jetzt. Wurde jetzt
was ist denn da mal jetzt? Ich greife jetzt mal ein. Hier bei uns ein Kollege aus der Firma. Verdient hier vielleicht, weiß ich nicht, 40.000, 45.000 Euro. Ist er ohne eine Familie noch ledig. Was kann der da meistens, gibt es da so typische Annahmen, was der im Durchschnitt zu erwarten hat, wenn er euch nutzt?
Ja, es kommt ganz darauf an, ob er sozusagen zusätzliche Einkünfte hat und wie, also wenn er jetzt zum Beispiel von außerhalb hier von Hamburg wohnt und pendelt, dann können wir zum Beispiel die Pendlerpauschale ansetzen. Ne? Sonst aber auch jetzt gerade mit diese Homeoffice-Pauschale sind jetzt 5 Euro am Tag, werden jetzt erhöht von 120 Tagen auf 200 Tage nächstes Jahr. Das sind auch nochmal irgendwie 1.000 Euro. Potenziell, haben wir vorhin gesprochen, einige sind, nicht alle sind hier, bei uns auch, einige im Homeoffice.
Das ist ja die Frage, warum machen das nicht noch mehr Menschen? Also wie viele Nutzer habt ihr aktuell?
Wir haben über 5 Millionen App-Downloads.
App-Downloads, okay. Also das ist jetzt nicht nur Deutschland, sondern auch mittlerweile mehrere Märkte.
Genau, richtig. Wir sind jetzt über Deutschland hinaus.
Auch. Das heißt aber, die Zahl derjenigen, denen ihr quasi schon Geld geholt habt in Deutschland, die sagst du nicht.
Ist also ein großer Meilenstein, den wir auch sozusagen, über den wir reden, das ist auch das, was wir intern auch jede Woche uns angucken und mit dem Team feiern, ist das, wie viel Geld wir zurückgeholt haben für unsere Kunden. Und da haben wir letztes Jahr November über 1 Milliarde, das war der Meilenstein, zurückgeholt schon für die Leute.
Okay, aber 1 Milliarde, wenn ich jetzt überlege, gut, ist natürlich mit den verschiedenen Ländern und so schwierig, jetzt das irgendwie einigermaßen zu schätzen, aber also ein paar hunderttausend Menschen werden das in Deutschland schon nutzen, den Service. Das kann man, glaube ich, sagen.
Definitiv, ja.
Genau, also, aber trotzdem, dann auch andersrum, sagen wir, es sind 1 Million. Hier gibt es ja, wie viele Erwerbstätige gibt es, oder Steuerpflichtige mit Rentnern, da gibt es ja noch viel mehr. Also es könnten ja mehrere, also 8-stellige Zahlen sein, Millionen, die das machen. Warum machen es trotzdem nur so wenig? Ist ein Kommunikationsproblem?
Viele wissen es noch gar nicht. Also so, das ist auch das, was wir sehen. Wir sehen sehr viele Kunden, die zu uns kommen, die es zum ersten Mal machen und hatten keine Ahnung. Also jetzt zum Beispiel ist die Steuerdeadline ist am 31.10. Und auch wenn du irgendwie um 31.10. um 23.30 Uhr sagst, okay, jetzt willst du noch die Steuererklärung machen, kannst du halt irgendwie mit der App das innerhalb von weniger als 30 Minuten noch abgeben. Das ist bei den Leuten noch nicht im Kopf. Die denken immer noch, Steuern, ich verstehe das Thema nicht, das hat mir keiner beigebracht. Steuerberater, weiß ich nicht, wie teuer das ist. Auch viele, muss man auch sagen, Steuerberater auch für komplexe Fälle sehr, sehr wichtig und so. Und wir haben ja auch viele Partner in dem Bereich. Aber es ist jetzt auch gerade diese Fälle vielleicht nicht die interessantesten Fälle, diese einfachen Fälle. Und trotzdem ist es diese Komplexität, die einfach, und wir sehen das auch, also bei uns, wir haben so auch Studien durchgeführt und da haben, also über die Hälfte der Menschen haben einfach Angst davor. Also auch, das sind auch nicht nur in Deutschland, auch irgendwie in Spanien ist auch irgendwie 48% der Befragten sagen, irgendwie, sie haben wirklich Angst vor dem Thema Steuern, Angst, einen Fehler zu machen oder Angst einfach sozusagen vor dieser Komplexität.
Was braucht man da für Dokumente, wenn man das, also wenn ich jetzt das selber machen möchte, was muss ich denn da bereithalten? Wahrscheinlich irgendwie meine Gehaltsnachweise und noch irgendwas?
Genau, nee, eigentlich nicht. Also erstmal, sag mal, je nachdem, was du alles absetzen willst, reicht eigentlich deine Lohnsteuererklärung, machst du ein Foto davon, zieh mir diese Daten ab. Je nachdem dann auch, welche Summen das sind. Ne? Bei Spenden zum Beispiel, da reicht bis zu 300 Euro reicht auch dein Kontoauszug. Brauchst du keine Spendenbescheinigung. Und so gibt es ein paar Pauschalen, die man auch ansetzt, sodass du da nicht unbedingt irgendwie einen Riesenstapel Papiere mehr bereithalten hast. Das sehen wir auch in Italien. Italien ist auch immer noch so, dass wirklich, auch da ist es eher, müssen ganz, ganz viele müssen es abgeben. Also und die gehen dann noch zu so einem, sagen wir so ein lokales Lohnsteuerbüro mit ihrem Stapel Papiere, die machen irgendwie ein paar Wochen vorher einen Termin, gehen dann hin, ist fast wie so ein Arztbesuch, und dann ziehen sie eine Nummer, sitzen da und dann sitzt da ein älterer Herr, der dann die sozusagen die Papiere abtippt in dem PC, um dann sicherzustellen, dass das alles Hand und Fuß hat und richtig ist und so.
Wie viele Steuerberater arbeiten bei euch? Wie viele Steuerberater oder Beraterinnen?
Wir selbst haben keine Berater, sondern sozusagen wir haben bei uns Steuerexperten. Wir beraten ja nicht sozusagen bei der Steuerleistung, sondern helfen denen, diese Komplexität, das runterzudammen. Wir haben auch ein weiteres Produkt, wo die Menschen, die noch Fragen haben, unsere Kunden, die wirklich dann von einem Steuerberater, dort Rückmeldungen haben wollen zu bestimmten Fragen und so. Das haben wir so einen Steuercheck nochmal als extra Produkt, wo die Leute dann auch das machen können. Und das läuft dann wirklich über Steuerberater, aber sonst ist das bei uns kein.
Und wie groß ist euer Team? Also wie viele Menschen insgesamt über TaxWays?
Wir haben jetzt über 500 Mitarbeiter. Stellen auch weiter ein, also suchen auch weiter Leute.
Und das sind im Wesentlichen Softwareentwickler für die App, logischerweise.
Genau, sind
und
sehr viele Software-Entwickler.
Steuerexperten.
Wir haben über 90 Steuerexperten und Design. Aber es ist auch wirklich Fokus auch dort. Wir haben so eine, das ist auch das Spannende, gerade so für die Expansion. Deutsche Steuergesetz ist ja sehr, sehr komplex, auch viel komplexer als in anderen Ländern. Und von Beginn an haben wir geschaut, dass wir so eine Plattform, eine Steuerlogik bauen, die nicht hardcoded ist. Also du hast sozusagen auch bei uns Steuerexperten, die in so einer Low-Code, No-Code sozusagen Steuerlogik zusammenziehen können, weil jedes Jahr neue Steuergesetze kommen, Veränderungen kommen. Das ist natürlich auch die Basis dann, das Ganze auch gut zu internationalisieren, weil du ganz leicht auch sozusagen Steuerlogik in anderen Bereichen abdecken kannst.
Wer hier häufiger Geschäftsreisen macht, machen muss und zum Beispiel auch Hotels selber von unterwegs buchen können möchte, größtmögliche Flexibilität schätzt und gerne seine Dinge digital regelt, na, wer könnte da nicht gemeint sein? Der sollte unseren neuen Partner, unseren neuen Family-Partner HRS kennenlernen. Ich freue mich natürlich immer über neue sogenannte Family-Partner bei uns hier im OMR-Universum. Es gibt eine Menge Verbundenheit und Austausch und man kann zum Beispiel ganz konkret HRS erleben. Am 7. und 8. Mai rund um unser Festival gibt es eine eigene Buchungsseite für Unterkünfte von HRS. hrs.de/omr. Dort findet ihr Unterkünfte natürlich in Hamburg, aber auch zusätzlich solche, die im Umland sind und von denen aus man sehr schnell mit Regionalzügen oder dem Auto doch in der Messe Hamburg sein könnte. Häufig sind dort die Preise nochmal viel angenehmer als bei den großen Stadthotels während des Festivals. Übrigens, unabhängig davon, wo ihr schlaft, solange ihr über HRS bucht, kompensiert HRS alle CO2-Emissionen, die aus den Buchungen und Übernachtungen im Rahmen des Festivals entstehen. Also, was die Zimmer betrifft, first come, first serve, hrs.de/omr. Zurück zum Podcast.
Und die beiden Gründer kamen jetzt auf die Idee einfach aus der Marktbeobachtung heraus. Die haben gesehen, okay, das müsste man doch so machen können, weil eigentlich ist ja schon fast die Frage, warum gibt es nicht schon seit 20 Jahren, wenn ich es in Italien höre, dass es da sozusagen manuell in so kleineren Büros ist, wo da den Leuten geholfen wird. In Deutschland gibt es ja immer nur Elster oder man hat einen Steuerberater. Wer ist mir gar nicht bekannt?
Also es war sozusagen dieser Ansatz, das mit der App zu machen, waren wirklich da die Ersten in dem Bereich. Und ich glaube aber auch, und das sehen wir jetzt auch in Italien, wenn die Leute nicht wissen, dass es diese Alternativen gibt. Ne? Also jetzt, wir sehen zum Beispiel auch, wir haben jetzt zum Anfang haben wir wirklich die allersimpelsten Fälle und das ist auch unser Fokus wirklich, weil das ist immer so ein Mix aus, wie komplex willst du werden und welche Fälle willst du wirklich abdecken. Die simpelsten Fälle abgedeckt. Mittlerweile machen wir auch Rentner, also sozusagen. Also wir erweitern auch das Portfolio und das Angebot an anderen Steuerfällen und sehen mittlerweile auch, dass auch bei uns die Kunden immer älter werden und jetzt auch Rentner das per App machen und so, weil es einfach. Und das ist natürlich auch nichts, was sie ursprünglich gelernt haben. Ne?
Und sag mal, die Frage, ich meine, ich ahne schon, du bist da noch nicht ganz so auskunftsfreudig. Wie viel Umsatz ist da bislang entstanden? Also was macht ihr so im Jahr? Was kann man da erwarten aktuell?
Also Umsatzzahlen.
Ich erstelle jetzt mal, aber es kostet einmalig dann im Jahr diese 39 Euro. Wenn man jetzt irgendwie eine Million Kunden hat, was ich jetzt ja gerade mal so in die Luft geschossen habe, du hast es nicht ganz abgewiegelt, dann wären das 39 Millionen. Kann man das so rechnen?
Du kannst das gerne so rechnen. So,
aber es ist zumindest falsch von der Logik her, aber 39 Mal dann die Anzahl der Kunden, mehr ist es ja nicht.
39 Mal die Anzahl der Kunden, ist richtig. Was du aber hast auch, was wir immer sehen, ist auch, dass viele unserer Nutzer für mehrere Jahre auch ihre Steuererklärung dann angeben, weil du kannst auch, wenn du es erstmalig machst, kannst du auch bis zu 4 Jahre rückwirkend das machen.
Okay.
Also auch jetzt für die die jetzt noch nicht die Steuererklärung abgegeben haben, könnten das auch bis zu 4 Jahre rückwirkend sich dann und die Steuererstattung
zurückholen. Dann kostet es jemals nochmal extra 39 Euro.
Ja.
Okay. Aber ich meine, immerhin, das habe ich ja schon erzählt, ihr seid jetzt Unicorn seit Anfang des Jahres, glaube ich, da gab es die Runde. Das heißt, da muss ja schon richtig Bewegung drin sein in dem Thema. Erzähl mal, also da sind ja auch Investoren, die man so kennt, größere Fonds aus Nordamerika, große Namen. Beschreibt mal so ein bisschen eure Investment-Historie.
Wir haben ganz früh, und das war sicherlich auch in einer Phase, wo viele noch hinterfragt haben, wollen die Leute die Steuererklärung jetzt wirklich mit der App machen und so, das war ja auch Neuland, sind ganz früh Red Alpine und Creandum reingekommen. Dann in der nächsten Phase Valar dazu.
Das ist der Peter Thiel vorne.
Er ist da auch LP, das ist nicht der Founders Fund, sondern,
Okay. Ich glaube auch bei N26 mit dabei und so, ne?
Genau, die haben sehr, sehr viel auch in diesem Fintech-Bereich gemacht. Dann Index.
Großer, sehr prestigereicher Fonds. Ist
das, ne? Super, auch bei uns im Board, Daniel Reimer und so, wirklich ganz, ganz toll. Und jetzt in der letzten Runde ist TVG, die sind Teil von diesem Ontario Teachers Pension Plan mit David.
Ja, der Daniel Reimer ist da der Typ, der jetzt gerade auch mit Figma da in Adobe richtig viel Geld verdient hat, ne? Du bist da nicht auch Index mit dabei gewesen?
Das kann gut sein.
Habe ich so eine Übersicht gesehen, welche Fonds da waren, drin waren? Also bei diesem 20 Milliarden Exit, okay. Aber und dann jetzt sagst du gerade der kanadische Fonds, das ist ja auch so ein Ritterschlag. Die gucken sich auch sehr genau an, wo sie in Deutschland und Europa investieren.
Ich sag mal so, sind ja sehr langfristig orientiert und Steuern ist natürlich auch ein Thema, was auch ein sehr, sehr langfristiges auch natürlich Potenzial hat. Und wir sehen, dass es nicht nur ein deutsches Thema ist. Wir haben ja gerade über Deutschland gesprochen und Italien, aber in vielen anderen Ländern, dass das Thema ähnlich ist.
Gibt es in den USA so ein Vorbild dafür?
Es gibt in den USA, ich sage mal so, nicht Vorbild. Es gibt schon seit vielen Jahren Intuit. Die haben TurboTax zum Beispiel dort. Die kamen eher aus der anderen Ecke. Die kamen aus diesem Webbereich und bieten das an.
Wie viel Geld ist in die Firma mittlerweile reingeflossen?
Bei uns?
Ja.
Über 300 Millionen.
Das ist schon echt viel Geld, ja.
Das ist schon viel Geld.
Warum steuern die Gründer das nicht selber? Ich meine, das sind jetzt ja zwei junge Typen, die das erfunden haben oder gegründet haben. Warum sagen die, Mensch, wir holen den Martin?
Lino, der eine Gründer, ist noch mit dabei, ist bei uns der Chief Product Officer. Auch super, wirklich Produkt und Visionär in dem Bereich. Und Mathis, der andere, hat für sich einfach entschieden, dass es eine Phase ist in dem Unternehmen, die wirklich Spaß macht auch, so eine Gründungsphase früh und ab einer gewissen Größe. Dass das dann nicht mehr so das ist, was ihm täglich Spaß macht, weil die Aufgabe einfach auch eine andere ist. Und dann geschaut, was ist sozusagen der richtige Partner, haben wir geguckt, ob so als Partner dann mit einsteigen, um das auf das nächste Level zu heben. Und das
wie kam denn dich? Also das hattest du gerade so ein bisschen, also da gab es irgendwie eine Intro, logischerweise, aber genau. War das irgendwie klassische Personalsuche? Wie kam es?
Das war, dass die Intro kam sogar über einen Personaler in dem Fall.
Oh, okay.
Also wir haben auch viele gemeinsame Bekannte und so, aber diese Intro kam sogar über einen Headhunter.
Und wenn man dich dann an Bord holt, mittlerweile ist es ja schon so, dass du sozusagen, ja, das, also mir ging das zumindest so, ich weiß vielen auch aus der Branche, die gesagt haben, okay, guck mal, krass, der Martin Ort geht da jetzt hin. Du hast jetzt ja schon so viel auch größere Firmen gemanagt oder erlebt. Das war schon so ein bisschen auch so eine Art Ritterschlag, dass du jetzt da den CEO gibst. Ne? Das würdest du jetzt auch nicht bei jeder Startup-Idee mehr machen. Also ist so mein Gefühl. Aber es kommt ja nicht ganz umsonst. Also man muss sich ja auch schon an der Firma beteiligen, nehme ich an. Du machst es jetzt nicht nur gegen Gehalt.
Ich sag mal so, ich war ja auch schon, das habe ich ja vorhin gesagt, immer sehr unternehmerisch aktiv. Und das ist natürlich auch das, was natürlich bin ich auch Mitgesellschafter und so.
Das Paket ist dann halt nicht, man holt dich jetzt gegen irgendwie ein Gehalt, sondern das ist dann schon ein größeres Paket, dich mittlerweile irgendwo hinzukriegen.
Es ging mir auch bei dem Thema Taxfix und war auch nie so, auch bei den Themen vorher, ging mir nie ums Geld. Ehrlich, das treibt mich an, das motiviert mich nicht. Also die Fragen, die ich mir immer gestellt habe, ist, muss wirklich was sein, wo ich so ein Purpose sehe, wo ich wirklich sehe, das muss ein großes Thema sein, wo man wirklich einen großen Impact hat auf die Menschen. Und das ist das, was auch gerade beim Thema Taxfix, ich habe auch viele andere Themen angeguckt, im EduTech zum Beispiel, habe ich mir viele Bereiche angeguckt und wollte eigentlich da, habe überlegt, da was zu gründen, auch mit anderen gesprochen, viele spannende Sachen. Und das Thema war auch wieder so eins, was ich gesagt habe, das ist nicht nur geht's Millionen und Abermillionen Menschen in Deutschland, so, ich sagte ja fast 12 Millionen, die keine, nicht mal die Steuererklärung abgeben, das heißt, sie sind nicht befähigt. So, und aber die Vision dahinter ist ja zu sagen, okay, wie können wir dieses komplexe Thema Steuern nehmen, das runterdampfen und den Menschen das Geld zurückholen zu helfen, was ihnen zusteht und aber langfristig dadurch denen, mit denen sonst auch kein anderes Fintech eigentlich redet, finanzielle Teilhabe zu geben. Das heißt, dann zu schauen, okay, was machst du denn mit dem Geld? Du kannst jetzt natürlich das nehmen, um die Rechnung zu bezahlen in der aktuellen Phase. Oder aber auch, und das ist die Perspektive, dann zu sagen, okay, vielleicht ist das auch der erste Schritt, um die Steuerrückerstattung zu nehmen, um die mal anzulegen, um diese Rentenlücke zu schließen und dann den Teil wieder über die Steuerrückerstattung im nächsten Jahr zu holen, wenn du was anlegst und so weiter. Das ist letztendlich auch die Vision, wo wir sagen, Steuern ist das erste Thema, das ist der erste Schritt, wo wir diese Komplexität machen, es sehr, sehr simpel machen für die Menschen zu verstehen. Und es gibt ein anderes Thema, Finanzen, haben viele auch Angst, lernst du auch nicht in der Schule, wie du damit umgehst, was machst du mit dem Geld und sie dadurch reinzuholen und ihnen zu helfen, langfristig auch das aufzubauen. Was ich ganz spannend fand, auch an den Zahlen, wir haben so eine Studie gemacht, das sind jetzt die 18- bis 45-Jährigen, da haben 37% der Frauen angegeben, dass sie noch nie eine Steuererklärung gemacht haben. Das heißt, und ich glaube, es waren 24% der Männer oder so. Das gibt es also auch dort, auch ein Gender Gap. Und es zieht sich natürlich durch, auch hin bis zur Altersarmut und so. Und das ist schon ein riesen, riesen Thema. Über das redet kaum einer.
Finden
und zu gucken, wie holst du die rein?
Also die Finanzämter, finden die das gut, dass es sowas gibt? Sagen die, also am Ende fehlt ihnen jetzt das Geld? Also was früher quasi nicht angefordert wurde von den Bürgern, ist ja dann im Staat oder in den Kommunen irgendwie geblieben. Jetzt zum Teil nehmt ihr das da raus und ihr macht ja dann sozusagen eine andere Art von Paperwork, dass ihr den Finanzämtern gebt. Also und wahrscheinlich auch mehr Last. Also ich meine, jede Bearbeitung ist ja vom Finanzamt zusätzlich irgendwie zu erledigen. Also sind die happy, dass es solche Angebote bei euch jetzt gibt?
Ja, also erstmal sind ja auch enger Partner von Elster und sehen uns da auch als Brücke eigentlich genau zwischen den Finanzämtern und Politik. Weil was wir machen ist, wir schaffen ja einerseits die Digitalisierung, das heißt, schaffen, dass diese Prozesse sozusagen vereinfacht werden. Das ist ja unser, gab es ja früher schon irgendwie die Idee, kann man die Steuererklärung auf dem Bierdeckel machen? So, jetzt haben wir irgendwie den digitalen Bierdeckel, du kannst es auf dem Handy machen. Und gleichzeitig aber auch, sagen ja auch viele Politiker, es gibt ja bewusst Steuervergünstigungen für sehr, sehr viele, die Alleinerziehenden und die Eltern und, ne? Die kommen aber gar nicht an, die es gedacht haben. Die Wohlhabenden, ja, ich glaube, es war auch schon immer so, die haben einen Steuerberater und der hilft natürlich dort auch, das Beste rauszuholen. Aber viele, für die eigentlich diese Gesetze gedacht sind, die erreichen diese Vergünstigung gar nicht. Und von daher ist es schon eher eine Partnerschaft mit der Politik, weil wir ja schaffen, dass diese Menschen, die sonst nicht diesen Zugang hätten, dort auch das Geld kriegen, was ihnen zusteht und was auch für sie gedacht ist.
Mittlerweile ist ja in dem Markt noch einiges los. Ne? Also ich meine, ein anderer gemeinsamer Freund von uns beiden, ich glaube, ein ganz früher Mitschreiter von dir, der Florian Heinemann, mit dem du schon wahrscheinlich frühe Rocket-Tage immer wieder Kontakt hast, weiß ich, und wir kennen ihn nun beide lange. Da habe ich gesehen, der ist vor kurzem auch, also nicht selber, aber über Project A in eine Unternehmung eingestiegen, die da tätig ist. Also es scheint da jetzt, ich habe in der Vorrecherche auch ein bisschen gesehen, dass ihr wart jetzt die Ersten offensichtlich, aber da ist jetzt schon mittlerweile, gibt es da schon relativ viel Aktion.
Ja, das zeigt ja, wie groß der Bedarf eigentlich ist in dem Bereich und dort, sagen wir so, auch wo wir sagen, wir sind gerade noch am Anfang, ne? Also das, wo wir jetzt anfangen, in diesem, sagen wir so, in diesem ursprünglichen Segment wirklich Leuten das per App zu ermöglichen, jetzt kann man natürlich auch über die Webseite mittlerweile machen und jetzt gibt es auch Steuerexperten, die dort helfen und so weiter, ne? Und das zeigt ja, dass es auch für verschiedenste Nutzergruppen auch verschiedene Bedürfnisse gibt. Und das ist, ja.
Und du bist entspannt. Ich meine, jetzt habt ihr diese schöne Idee gehabt und auf einmal gibt es irgendwie, kurz dreht man sich um und dann gibt es irgendwie 10 andere Firmen, die dann zum Teil auch wiederum ihrerseits finanziert werden, die jetzt auch alle an den Kuchen ran wollen.
Ich sag mal so, ich war schon immer darauf fokussiert, sozusagen auf das eigene Unternehmen dort, das richtig zu machen. Und ich glaube, wir machen sehr, sehr viel richtig, wenn man sich das anschaut, auch bei unseren Kunden. Ich glaube, das hat mich auch so fasziniert, ja, als ich dort überlegt habe, ist sozusagen, dass jetzt Taxfix das Richtige für mich und so. Wir haben ein wahnsinnig tolles Team auch so. Also Björn, unser CTO, der war 30 Jahre im Silicon Valley und hat irgendwie dann für Uber die globale Marketing Engine mitgebaut und war bei irgendwie Salesforce und bei Intuit und selbst schon Unternehmen gegründet und hat irgendwie sein PhD in, ich glaube, Machine Learning gemacht in den frühen Jahren. Dann haben wir irgendwie jetzt Eva neu, die war irgendwie bei unser Chief People Officer bei Get Your Guide und dann N26, Franziska von Deutschen Bank. Also du hast einerseits ein Team, was wirklich sozusagen nicht nur tolle Erfahrungen hat, in anderen Bereichen schon sehr, sehr erfolgreich gearbeitet hat. Du hast sozusagen diese DNA noch von unseren Gründern und den frühen und diesen absoluten Fokus wirklich, und das finde ich immer so beeindruckend, das machen wir auch jetzt, dass der Kunde immer im Mittelpunkt steht. Also du musst immer schauen, und das zeigt sich ja auch in der Usability von der App und unseren Referral-Raten und wie viele Leute uns empfehlen auch, die uns genutzt haben und sagen, wow, wusste ich gar nicht, ist so einfach. Guck mal, mach das doch mal. Das macht uns so erfolgreich. Wir werden jetzt einfach zum Beispiel einmal die Woche mache ich so ein All-Hands auch, wo wir offen Frage und Antwort machen und laden auch unsere Kunden zu ein. So, und dann sozusagen sitzen die Kunden da auf dem Stuhl und dann können die ganzen Mitarbeiter, die Teams dort Frage und Antwort stellen und gucken, einfach zu lernen und immer zu schauen, okay, wie können wir immer besser sein und immer bessere Produkte entwickeln.
Am Ende stelle ich mir so ein bisschen auch vor, so wie der Traum eines CMOs. Eure Zielkundengruppe ist quasi jeder, also so ein bisschen, also sehr breit, man hat kaum Streuverluste, weil irgendwie eine Steuererklärung außer Kindern oder so, wenn ich es richtig verstehe, jeder kann bei euch mitmachen, also es gibt auch jetzt vom Rentner bis zum Studenten, jeder kann irgendwas gewinnen quasi. Also wie macht ihr das? Wo holt ihr dann trotzdem die Kunden her? Geht es da wirklich breit? Ich habe jetzt noch nicht gesehen, irgendwie im Sportsponsoring oder so, wo man wirklich breit rangeht, das habe ich noch nicht wahrgenommen, aber wo holt ihr die Kunden her?
Über Sport Sponsoring haben wir noch nicht gemacht, aber sonst eigentlich die ganzen klassischen Kanäle, sozusagen auch von den App-Installs, den, klar, wie alle, den Googles und Metas dieser Welt, hin zu TV und Podcasts und andere Themen. Dort
gibt es irgendwelche Kanäle, die besonders gut funktionieren? Also erkennt man das? Also wo ist eure Zielgruppe vor allem vertreten?
Wirklich ganz, ganz breit und unterschiedlich und auch je nach Zielgruppe und so.
Und worauf fokussiert ihr euch? Also was wollt ihr am liebsten jetzt, mehr Rentner drauf haben oder mehr Studenten? Oder?
Momentan ist wirklich der Fokus, und das ist auch heute noch der Fokus, wirklich diese einfachen Steuerfälle, weil wir sagen, es gibt so, so viele Menschen, die heute noch nicht mal ihre Steuererklärung abgeben. Und das sind auch andere Fälle, die Steuerberater machen. So, das sagte ich, für viele sind diese einfachen Fälle gar nicht interessant, weil es im Zweifel viel Papierarbeit ist und es kommt nicht wirklich sozusagen das raus. Es gibt ja viele Steuerberater, die sich auf die komplexen Fälle konzentrieren oder auf Firmenkunden und so. Und wir setzen halt da an wirklich die sehr, sehr einfachen Fälle. Und da spielt das Alter weniger eine Rolle, sondern da spielt es eher eine Rolle, habe ich einen Steuerberater oder nicht? Oder wie sind meine eigenen Bedürfnisse? Ne? Und es gibt so unterschiedliche Ängste, die Leute treiben. Dann gibt es andere, die sind angetrieben, sozusagen zu sagen, okay, ich will optimieren, um halt das Bestmögliche aus der Steuererklärung rauszuholen und größtmögliche Steuererklärung. Die anderen sagen, ich will es eher wirklich einfach haben und stressfrei und so. So, das sind eigentlich eher so verschiedensten Zielgruppen, wo wir dann gucken, wie spricht man hier am besten an.
Ich war ganz überrascht, wir hatten vor ein paar Monaten gleich mal einen Artikel über dieses gerade angesprochene Startup von Project A, also ne, wo die reinvestiert haben, ich glaube, das heißt Expresssteuer oder so, also ein Wettbewerber zu euch, wenn ich es richtig verstehe, und die, das war die Story, wachsen wobei TikTok extrem stark, also dass irgendwie bei TikTok man den Leuten da erklärt, dass sie da Geld zurückbekommen sozusagen von ihrer Steuererklärung. Und da dachte ich, okay, krass, die TikTok-Zielgruppe, dass die jetzt auch schon irgendwie Steueransprüche hätten, die sind ja meist noch Schüler oder vielleicht Studenten, hat mich überrascht, aber das scheint so zu sein.
Also ich kann jetzt nicht für die anderen sprechen, aber es ist ein sehr, sehr großes und breites Thema und es zieht sich wirklich durch alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten und so, das sehen wir auch.
Unser Partner, die TK, also die Techniker Krankenkasse, die haben neben vielen anderen Leistungen auch einen Preis, einen Award, den sie vergeben, gemeinsam mit dem Handelsblatt. Und zwar geht es darum, Firmen auszuzeichnen aus dem Gesundheitssegment. Startups, vor allen Dingen junge Firmen, die helfen dort, Innovationen reinzubringen, das Gesundheitssystem voranzubringen, zu digitalisieren möglichst. Wer so etwas macht von euch, wer zuhört, sagt, okay, ich habe eine junge Firma, ich bin genau in dem Bereich tätig, ihr könnt gewinnen. Ihr könnt beim sogenannten Health E Award gewinnen. Ihr müsst euch nur bewerben, bis zum 3. Mai geht das noch. Dann gibt es einen Preis, der wird verliehen hier in Hamburg am 10. Oktober. Man bekommt zum Beispiel ein Media- und Kommunikationspaket von OMR im Wert von 10.000 Euro, wenn man dort auf den ersten drei Plätzen liegt und vieles mehr. Also ziemlich einfach teilzunehmen. Ihr müsst nur in dem Bereich tätig sein, Unterlagen einreichen, die sind aber relativ schlank. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Findet ihr auch unter health-i.com. i.de, also health-der-deutsche-buchstabe-i.de oder in einem extra dafür aufgeschriebenen Artikel auf omr.com. Haben meine Kollegen nochmal aufgeschrieben, wer zuletzt so gewonnen hat, was man da genau tun muss. Einfach googeln, OMR, Health, i, werdet ihr alles finden. Ich hoffe, wir sehen uns im Oktober bei der Preisverleihung hier in Hamburg auf der Bühne. Zurück zum Podcast.
Und ist es dann jetzt am Ende ein Unternehmen aus Deutschland heraus, das wirklich jetzt schaffen kann, Europa oder vielleicht sogar noch darüber hinaus zu wachsen, also zu internationalisieren?
Also das ist unser Plan, weil wir sehen, dass es kein rein deutsches Thema ist. Das ist natürlich, also wir sind ein deutsches Unternehmen und haben hier natürlich auch unser Hauptquartier und glaube ich auch eine sehr, sehr gute Basis, weil das deutsche Steuersystem wirklich so komplex ist. Und,
also wenn du das hier schaffst, schaffen wir es überall. Ja.
Das ist die Hypothese. Nein, aber wir sehen, dass, wie ich ja vorhin sagte, auch in Italien, in Spanien und darüber hinaus auch in anderen Ländern, dass das eigentlich ein internationales Thema ist. Auch ich habe neulich gelesen, 77% der Menschen verbringen pro Jahr mehr als einen Tag mit ihren Steuersachen. Wenn du allein überlegst, was das sozusagen für eine Lebenszeit ist. Also nicht nur diese Ängste und den Stress und so weiter vorher, sondern auch allein die Zeit, die die Leute damit verbringen. Wenn du da schaffst, das einfach einfacher zu machen, den Zeit zurückzugeben, nicht nur Geld zurückzugeben. Also es ist also ein Riesenmehrwert. Aber das Ziel ist, das, was ich nochmal sagte, ist schon darüber hinaus, über dieses Steuerthema dann wirklich das als Einstieg zu sehen und dann über das Steuerthema hinaus
die Wertschöpfungskette verlängern.
Ja, also wirklich den Menschen dann mit auch anderen Themen zu helfen.
Also dann, am Ende kommt dann gut, dass ihr dann auch sozusagen mit für die dann, weiß ich nicht, Wespenentscheidungen vielleicht trefft für das Geld, was ihr dann zurückholt, dass man sagt, okay Mensch, leg das doch an, wir hätten folgende Anlageidee für dich, sowas in der Art.
Genau, oder ihnen auch wieder das Thema erstmal näher zu bringen, zu erklären, das ist ja auch das, was wir heute machen, ne? Zu sagen.
Also am Ende mergen dann alle Fintechs. Also was heißt, was man jetzt schon zum Teil sieht, dass irgendwie so eine Trade Republic und eine N26, die früher, der eine hat irgendwie Aktien gemacht, der andere hat Konto gemacht, jetzt nähert sich das so ein bisschen an. Am Ende nähert ihr euch der ganzen Welt dann auch nochmal an, nur von der anderen Seite.
Ich sag mal so, ich glaube, wir sprechen heute ganz andere Leute an, nämlich, ich sag mal so, ganz, ganz viele, die noch nicht mal ihre Steuererklärung abgeben. Es gibt sicherlich auch viele, die auch die anderen Apps nutzen oder andere Sachen machen, aber es gibt ganz viele, die vielleicht heute auch nicht gleich irgendwie Aktien traden würden oder irgendwie was anderes machen, ne? Sondern die erstmal abzuholen, reinzuholen und dann zu schauen, und für uns auch ein Thema, ob wir das selbst machen, ob wir partnern, das sind heute Sachen. Ein Thema, was wir heute schon machen, was auch super angenommen wird, ist das ganze Thema Soforterstattung. Also du kannst auch bei uns innerhalb von jetzt mittlerweile irgendwie mit Instant SEPA in 10 Minuten sozusagen das Geld auf deinem Konto kriegen oder einen Teil davon. Und musst
deswegen
nicht,
auch die große Finanzierung, das wollte ich mich gerade fragen.
Du musst nicht warten.
Also war das auch der Grund, warum ihr das ja gerade 300 Millionen aufgenommen habt? Also so viel Geld, da dachte ich mir, was machen die mit so viel Geld? Aber dann ist das auch Teil des Geldes dafür, diese Soforterstattung machen zu können? Also man muss
das
ja
sagen, das machen wir mit einer Partnerbank zusammen, sozusagen.
Ah, okay.
Das läuft nicht über uns.
Okay, das heißt, das ist aber trotzdem, das heißt, ihr rechnet das aus und gebt dann auch in dem Moment schon den Leuten das Geld, was ihr denen projiziert, was da kommt, gebt ihr dann schon raus.
Oder ein Teil davon. Heute sagen wir, kriegst 50% sofort davon.
Es ist ja eigentlich so, klingt so schön, um wahr zu sein. Also man hilft anderen Leuten dabei, sich, sag mal, Geld zu organisieren, gibt es denen sofort. Also was kostet denn also Neukunde? Also ich meine, da stellt man sich so vor, das muss ja ganz günstig sein, weil wenn das einmal im Markt ist, okay, hier gehen wir zu Taxfix, die mehr oder weniger besorgen die Hunderte oder Tausende aus dem Nichts, also Geld, das vorher nicht da war, das müsst doch die Kunden da sozusagen zulaufen.
Das hatte ich ja vorhin schon. Das was wirklich, und das hat mich auch von Anfang an so begeistert, ist, dass auch jetzt, wenn ich so Leute mit Leuten spreche, ne, die sagen, die Kunden bei uns sind, die sagen, oh wow, ich habe es einmal gemacht und auch irgendwie meinen Freunden davon erzählt und so, weil es war so einfach, hätte ich nie gedacht.
Also Referral ist ein großer Kanal.
Das ist natürlich ein sehr, sehr großer Kanal für uns.
Also Neukunde, das heißt, Kunden. Ist jetzt irgendwie für ein paar Euro, holt ihr euch einen neuen Kunden.
Ich meine, du bist ja in der Branche.
Das wäre spektakulär gut. Also wenn euch das gelingen würde für ein paar Euro, dann einen neuen Kunden zu holen, das wäre spektakulär gut. Ne? Aber also ich nehme an, dass es so einfach nicht ist. Aber die Referrals, die sind ja umsonst, insofern, oder vergütet ihr Referrals? Nein.
Nee, das machen wir nicht. Also ja, also wir haben auch Empfehlungsmarketing dort so Gutscheine, Coupons und so. Aber das ist jetzt nicht das große Thema. Das große Thema ist wirklich das Versehen, dass die Leute, die uns zum ersten Mal wirklich genutzt haben, dann auch wirklich das ihrer Familie erzählen oder es mit anderen machen und so.
Und gibt's
also, das spricht ja für das Produkt.
Nicht noch, auch am Ende stelle ich mir so vor, da ist so wirklich Bauchgefühl, Marketingkanäle ganz abseits von den klassischen, wo man sagt, okay, über Partner mit jedem, weiß nicht, Arztbesuch oder Sachen, die Leute zwangsläufig machen müssen oder die Finanzämter schicken das automatisch zu, wenn das so ein sinnvolles Produkt ist. Also dass man kriegt das aber nicht noch schneller gehebelt, außer jetzt über klassisches Marketing in Meta und Google und Podcast, sondern da müsste doch eigentlich noch mehr gehen, weil ich meine, das ist ja wirklich so breit und jeder braucht's.
Ja, und das, was wir sehen ist, und das ist auch bei uns wirklich organisch gewachsen ist, dass viele Firmen auf uns zugekommen sind und gesagt haben, das ist ein Riesenthema für unsere Mitarbeiter. Und es ist ja wie so ein, ich will nicht sagen, fast wie so ein Benefits-Thema, wenn du sagst, okay, du hilfst den Mitarbeitern, ja, ja, die müssen ja die Steuererklärung zum ersten Mal abgeben oder kommen irgendwas im Ausland, kommen ja an.
Genau, so Corporate Deals und so weiter.
Und das heißt, wir machen das mittlerweile. Also wir machen auch so Webinare und erklären das Steuerthema, machen das einfach und haben dann sozusagen Partnerschaften mit Unternehmen, die zu uns kommen und sagen, oh, hilf doch mal unser Mitarbeiter.
Also das heißt, dann ist dann so, weiß ich, bei Siemens oder bei VW, wo dann ein paar hunderttausend Leute arbeiten, schreibt dann der Personalchef einmal hier einen Hinweis, liebe Leute, geht alle zu Taxfix. Das ist ja ein Traum von euch.
Also wenn Siemens und VW das machen würden, das wäre toll. Ja? Das
ist aber noch nicht.
Nee, Siemens und VW machen das noch nicht.
Okay, okay. Wer macht? Gibt's da, kannst du Referenzen nennen?
Also ich sag mal so, es gibt einige so im Startup-Ökosystem, die auch kennen. Ich glaube, SumUp macht das und ich glaube, Zalando. So. Also so schon.
Aber wir reden immer von, auch von Einkommenssteuer vor allen Dingen, ne?
Genau, das sind hauptsächlich Einkommenssteuerfälle.
Also andere steuerliche Themen löst ihr nicht?
Ich sag mal so, ein richtig komplexes Steuerthema machen wir heute noch nicht. Also oder jetzt aktuelles Thema ist natürlich das ganze Thema Grundsteuer.
Ich wollte gerade sagen, das ist auch ein Thema, was ich auch so latent immer überall höre, dass wie schwer es ist, dass Leute mitmachen. Am Ende wird das wahrscheinlich alles geschätzt werden, weil Leute das nicht ausfüllen.
Das also ist ein Riesenthema momentan und wir machen das auch, bieten es an. Zusammen mit einem Partner, Lama, wenn du es bei uns machst, bist du irgendwie in der App, kostet dich irgendwie, ich glaube, 19,95 € und kannst dann darüber sozusagen das Tool deine Grundsteuer einfacher machen.
Ist es denn schon so, dass mittlerweile, ich habe ja gerade dieses Umfeld beschrieben, der Firmen, die euch da jetzt nacheifern, habt ihr euch auch jetzt so diese Finanzierungsrunde gesichert und du sitzt jetzt da und weißt, du bist der Bestgefundenste von allen. Jetzt kann man gucken, wie die anderen sich so schlagen in den nächsten Wochen und dann kauft man ein bisschen zu?
Also wie ich vorhin sagte, wir sind wirklich drauf fokussiert auf unsere Strategie und bei uns der große Fokus ist weiter einfach das beste Produkt zu bauen. Es ist natürlich noch Riesenpotenzial, hier auch in Deutschland zu wachsen und dann darüber hinaus letztendlich zu internationalisieren und auch das ganze Thema jetzt, den Menschen das Thema Finanzen auch näher zu bringen und darüber über Partner auch weiter zu wachsen. Das ist
also alles ist denkbar.
Die Vision.
Alles ist denkbar. Ist für dich was Neues, jetzt sozusagen komplett CEO zu sein von der Firma? Also weil vorher, da warst du ja bei WeWork, bei Facebook, bei Yamba, du warst jetzt ja immer sozusagen der schnelle dabei Topmanager, aber nicht der CEO oder so. Ist das jetzt neu?
Ich war ja vorher schon auch mal ein paar Mal sozusagen CEO bei Skrill und sozusagen in Japan. Ist aber wie jedes Unternehmen, ist immer eine neue Rolle, wo man sich dann auch reinfindet und schaut. Das, was mir extrem wichtig war, ist auch, dass bei Taxfix die wirklich das Thema, wie nachhaltig ist die Kultur und wie stellst du das auf? Ne? So, und das ist, ich mir anschaue, auch bei uns, ist ja immer so, auch im Unternehmen, die schnell wachsen. Ja? Wir sind ja jetzt, seitdem ich kam, ich weiß gar nicht, wie viel wir hatten, keine Ahnung, 250, 300 Mitarbeiter, jetzt haben wir über 500, also auch massiv eingestellt. Wie hältst du diese DNA? Ne? Dass du wirklich die klügsten Leute holst und gleichzeitig aber schaust, dass es auch langfristig funktioniert, dass die nicht irgendwie dann nach ein paar Jahren Burnout haben und irgendwie sagen, ich habe irgendwie mein Leben verpasst und gleichzeitig aber lernen und sagen, wow, das ist für mich die Station, die mich wirklich vorangebracht hat und ich habe irgendwie tolle Leute um mich rum, die nicht nur super smart sind, auch nett. Ne? So, und dann diese Kultur zu schaffen. Wie machen wir das? Wir haben zum Beispiel in unseren Interviewprozessen Cultural Ambassadors, die neben den ganzen Interviewprozessen, funktionalen Managern, ein Culture-Interview machen und können ihr Veto einlegen. Das heißt, wenn die sagen nein, dann ist das sozusagen der Hire durch. Ja, so und das ist schon auch spannend zu sehen. Also wie so ein Unternehmen, was sehr, sehr schnell wächst, geht natürlich darum, das auch dann nachhaltig zu machen, die Prozesse, die Strukturen einzuführen. und brauchst natürlich dann auch gute Leute und wächst sehr, sehr schnell, diese Kultur dann auch beizubehalten.
Und was qualifiziert einen zum Cultural Ambassador? Ich habe mir das gerade bei uns überlegt. Also musste man eine gewisse Weile bei euch gewesen sein oder dein Vertrauen haben? Oder wie rufst du jemanden aus, der dann ja schon auch wirklich da mit so einem Veto gute Leute einfach raushalten kann? Oder einfach ja im Zweifel sehr wichtige Weichen für euch stellt? Also wer wird bei euch zum Ambassador?
Das sind genau, wie du sagst, Leute, die einfach schon sehr lange dabei sind und auch, dass wir sehen, diese Werte einfach auch jeden Tag verkörpern und auch vom Team sozusagen dann als ein sehr, sehr wichtiger, hat man ja in vielen Unternehmen, hast du die Leute, wo du sagst, wow, das ist ein sehr, sehr wichtiger auch Kultur- und Wissensträger im Unternehmen und die werden das dann bei uns.
Eigentlich bist du doch so ein Beispiel, finde ich, für eine in Deutschland noch viel zu selten diskutierte, sagen wir mal, Spezies. Ich unterstelle jetzt mal, du hast schon auch sehr wirtschaftlichen Erfolg gehabt in den letzten Jahren bei allen Stationen. Aber ist halt irgendwie, weil mich auch immer Leute fragen, soll ich jetzt was gründen oder nicht? Wenn man früh dabei ist, wenn man eine Sache früh sieht und dann als Erster, Zweiter oder auch Zehnter mitmacht und das ein paar Mal wiederholt und jedes Mal wie so ein Investor auf die richtigen Firmen setzt oder auch mal bei WeWork vielleicht nicht, aber häufig trifft, dann ist es wahrscheinlich am Ende fast die bessere oder sicherere Karriere, als ich gehe jetzt auf ein Thema, bin da selber Gründer, probiere da was ganz Verrücktes aus. Lieber abzuwarten und zu gucken, was entwickelt sich top und wo ist dann so eine, schon erkennbar, dass es läuft und dann gehe ich mit da rein. Ist das so ein Prinzip, was du irgendwann für dich auch festgestellt hast, was man auch anderen Leuten empfehlen kann, nach dem Motto, überlegt mal so über eure Karriere, denkt gar nicht so sehr daran, immer was Neues zu bauen, sondern guckt, wo geht was und dann geht mit rein.
Hier ist immer die Frage, wo geht was, ne? So, das ist so, war nicht immer so offensichtlich, dass die Themen so gehen und auch jetzt, Steuern ist jetzt kein, weiß nicht, also es ist jetzt kein simples Produkt, ja, wo du sagst, okay, das nimmst du jetzt und machst einfach eine andere Sprache und machst es jetzt irgendwie in 100 Ländern live. So, also es ist schon ein sehr, sehr komplexes Thema. Das ist auch das, was mich reizt. Das war eigentlich nicht das, sondern für mich war es immer eher die Aufgabe. Also wo ich gesagt habe, okay, weißt, ich habe mir immer neue Industrien gesucht. Ich habe immer geguckt, okay, wo kann ich was lernen? Wo ist ein großer Bedarf da? Also auch an diesen Industrien und Disruptionen. Also ich bin nie in einer Branche geblieben. Ich habe nicht gesagt, okay, ich mache jetzt irgendwie nach Meta, mache ich jetzt irgendwie den AdTech-CEO in XYZ. Oder nachdem ich Skrill gemacht hatte und dann alle anriefen und sagen, guck mal, jetzt ist hier die nächste Fintech-Welle, mach doch mal Fintech-CEO. Habe ich gesagt, nein. Ich habe also immer eigentlich was Neues gesucht. Für mich einerseits als Lernkurve und gleichzeitig als Herausforderung, aber auch einfach in ganz neuen Industrien neu zu lernen und zu schauen, was kann man da bewegen. Also es ging in vielen Themen waren das nicht sozusagen die einfachen Themen, sondern eher das, was ich gerade sage, was mich wirklich rumtreibt ist und das auch bei Taxfix wirklich diese Vision, Millionen Menschen zu helfen mit diesem komplexen Thema, was ich selbst bei mir zu Hause gesehen habe, wie viel sozusagen Ängste und Stress das auslösen kann und dann da eine tolle Lösung zu haben und dann zu sagen, okay, was heißt denn das für die, wenn es 12 Millionen Leute gibt, die in Anführungsstrichen nicht mal ihre Steuererklärung machen, was heißt das? Die sind komplett außen vor aus diesem ganzen Finanzsystem, aus dem ganzen Thema sozusagen Anlageberatung und so, mit denen spricht keiner. Also das ist auch ein Riesenthema und ich glaube, das ist eher was, das ist nicht trivial, aber das möchte ich lösen. Das ist das, was mich rumtreibt und dann natürlich die Leute und die Kultur, weil du willst die Zeit natürlich mit netten und smarten Leuten verbringen, aber vor allem auch mit netten, weil dafür ist das Leben zu kurz.
Was ist denn sozusagen die größere Herausforderung, um diese Firma jetzt nach vorne oder sozusagen ja, dahin zu bekommen, wo sie sein kann vielleicht, oder wo sie die Investoren sie gern hätten? Ist es eher jetzt diese Engine, die App zu bauen, die diese Steuerthematiken dann automatisiert gut löst? Oder ist es eher am Ende die Marketingaufgabe, wie kriege ich zu vernünftigen, überschaubaren Kosten noch mehr Menschen dazu, unseren Service zu nutzen?
Das ist mal so eines der Herausforderungen, die wir jetzt gerade angehen und wo wir sehr fokussiert drauf sind, ist das ganze Thema, wie internationalisierst du so ein Thema wie Steuern? Weil halt jedes, nicht nur jedes Steuersystem ist anders, aber auch die Bedürfnisse sind anders in den einzelnen Ländern, warum die Leute das machen und wie jeder einzelne Markt funktioniert und so. Und das, was ich sagte, das ist nichts, wo du einfach nur irgendwie jetzt die Sprache anpasst und das ist letztendlich das Gleiche. Ne? Und gleichzeitig dabei aber noch zu gucken, wie entwickelst du deine Plattform weiter, damit das Ganze auch nicht skaliert und so. Also ich glaube, größte Herausforderung für uns ist immer noch super Leute. Ich glaube, wie bei allen, das ist A und O. Damit steht und fällt, glaube ich, Erfolg einer Firma. Wir haben zum Glück echt mega gute Leute und das ist auch die Top-Leute, ziehen dann wieder neue super Leute an und so. Und das beizubehalten Das ist für uns eigentlich der große Fokus. Zusammen dann mit der Internationalisierung zu gucken und wie bauen wir weiter sehr, sehr kundenzentriert dann diese Themen aus.
Aber sag mal, die App kann jetzt in Deutschland schon alle Fälle, die man sich vorstellen kann, die könnte jetzt. Also wenn
wir nicht. Wir fokussieren uns wirklich heute auf die sehr simplen Fälle. Wir sind bewusst nicht auf sehr, sehr komplexe Fälle gegangen.
Okay. Aber von den sagen wir 80-20-Regel vielleicht, also von den 80%, die dann so der normale Fall ist, den könnt ihr. Und dann ist das da jetzt erstmal geklärt. Das heißt, da hat man jetzt sozusagen das Produkt einigermaßen stehen. Und jetzt geht es darum, dann am Ende um die Marketing-Challenge, die Leute reinzubekommen und im Ausland wiederum die erstmal Logik zu finden, wie löse ich jetzt 80% der Steuerfälle und wie hole ich mir da neue Kunden rein. Kann man das so beschreiben?
Ja, ist sehr gut zusammengefallen.
Spürst du irgendwie die sozusagen veränderte Umgebung jetzt in der Digitalwelt oder auch in der Gründerwelt, letzten Jahre Boomzeit, ich meine, ihr seid ja auch noch durch die Boomzeiten gelaufen, nicht die ersten Finanzierungsrunden waren sicherlich zu Boomzeiten. Ist jetzt irgendwas anders? Also wahrscheinlich bei euch jetzt, ihr könntet jetzt sogar Krisengewinner sein, weil die Menschen noch viel dringender jetzt ja da offensichtlich wegen der Inflation so ihr Geld brauchen. Also klingt es erstmal so, dass man nicht auf den ersten Blick sieht, wo ihr jetzt darunter leidet, im Gegenteil? Oder gibt es doch was, wo du sagst, das hat sich jetzt schon stark geändert?
Nee, es sind jetzt zwei Sachen, die du ansprichst. Ne? Das eine ist die Unternehmensseite, was wir sozusagen auch in dem Ökosystem sehen. Und da sehen wir natürlich ganz, ganz viel. Ne? Jetzt, wenn du dir anschaust, wie viele da auch Mitarbeiter entlassen müssen, um zu gucken.
Aber könnt euch helfen, also, weil ihr stellt ein, das heißt, ihr findet möglicherweise
genau,
einfach Leute.
Genau, das ist erstmal zumindest gut für uns, weil wir natürlich immer auch das Thema haben, wirklich gute Leute zu finden und so. Und sind da zum Glück ja auch sehr gut finanziert, sodass das für uns nicht das Thema ist. Aber auch klar, siehst du, im Ökosystem geht es auch schon darum, nachhaltig. Wie skalierst du nachhaltig? Wie schaffst du das? Und dann das, was du ansprichst, ja, die auf der Kundenseite bei den Menschen, das ist schon auch da das Thema, klar, Steuern natürlich auf der Businessseite eher ein sicherer Hafen ist, aber auch, weil wir in so einer Phase ja genau den Menschen helfen, im Zweifel Geld zu haben, ihre Rechnung zu bezahlen.
Was ist denn so das der durchschnittliche Payout, den man so bekommen kann bei euch? Ist das, sag mal, so irgendwie da im Durchschnitt, was ist das so?
Im Schnitt sind das 1071 Euro.
Okay.
Also schon substanziell, auch gerade wenn man sich anguckt, auch
klar,
die,
vor allem ist
das
ja
ist
netto.
Echt viel Geld, genau. Das ist wirklich netto viel Geld und wenn du es rückwirkend machst, also dich hinsetzt und das, weil du es noch nicht vorher gemacht hast, das irgendwie 2, 3, 4 Jahre rückwirkend machst, dann ist wirklich enorm viel Geld.
Also dank mir später für diesen Podcast. Wenn ihr jetzt irgendwie noch 1071 Euro braucht, dann jetzt direkt nach unserem Gespräch vielleicht kurz die Text.
Bis zum 31.10. Das okay. Dann ist die Deadline.
Dann ist es vorbei.
Genau, das ist die Steuerdeadline jetzt für dieses Jahr.
Warte mal, vielleicht ist das noch eine Frage. Ist das ein sehr saisonales Geschäft? Also jetzt sozusagen, jetzt müsst ihr das mit Druck die Leute da reinbringen, weil wenn die sozusagen die Botschaft im Dezember oder Januar hilft den Leuten nicht mehr so viel?
Es kommt wirklich auf den Steuerfall drauf an, weil viele, die nicht abgeben müssen, haben auch nicht diese Steuerdeadline. Das heißt, es gibt ja viele Menschen, die müssen nicht unbedingt abgeben, die können auch rund ums Jahr abgeben.
Das meine ich, okay. Ja. Also dann geht es doch, die meisten vielleicht, die hier zuhören, müssen ja vielleicht gar nicht abgeben. Also genießt das zusätzliche Geld, der OMR-Podcast freut sich für euch. Danke fürs Möglichmachen, Martin. Danke fürs Rumkommen.
Super.
Bin gespannt, wo du bist und was du machst, wenn wir uns das nächste Mal hier im Podcast hören.
Freue ich mich.
Ciao.
Wir arbeiten derzeit wahrscheinlich schon mit fast 100 Leuten jeden Tag daran, am 7. und 8. Mai ein wirklich lehrreiches, informatives, produktives, lebenswertes OMR-Festival hinzustellen für alle, die kommen wollen. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, da dabei zu sein. Natürlich, aber ich weiß, es gibt ein Thema und das ist die Übernachtung hier in Hamburg. Mittlerweile sind Hotels doch teurer als normal. Deswegen haben wir gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Bremen und mit unserem Partner HRS uns etwas ausgedacht, und zwar Hotelkontingente in Bremen. Der Trick dabei ist, man ist in einer Stunde von Bremen aus wirklich direkt am Messegelände am Hamburger Dammtor Bahnhof. Deswegen könnte man ruhig auch günstig in Bremen übernachten und dann pendeln. Das ist unproblematisch. Eine Stunde vom Dammtor aus sind es nur noch wenige Schritte zum Messegelände. Wer die Hotelpreise dort einmal auschecken möchte, findet alle Infos unter hrs.de/omr-bre wie Bremen. hrs.de/omr-bre. Wer sich jetzt fragt, okay, Wer sind denn diese Wirtschaftsförderer in Bremen, die das mit möglich machen? Der findet alle Infos über den Wirtschaftsstandort Bremen, über die Wirtschaftsförderung Bremen unter wfb-bremen.de. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.